Also wenn ich Bergsteigen gehe oder ich gehe gerne auch an körperliche Grenzen, ja. Und das kombiniere ich dann mit dem Rausgehen und mit dem Naturwahrnehmen, dass das auch sehr, sehr, sehr produktiv sein kann, weil ich ja mich selber dann erlebe mit all meinen Sinnen und an Grenzen gehe. Und das kann was Unwahrscheinliches, Bewusstseinserweiterndes sein. Die Fischer, die da gelebt haben, die haben auf der einen Seite, haben die sich an Sternen orientiert und auf der anderen Seite aber mit ihrem Smartphone navigiert. Also haben auch Google Maps benutzt, so. Und das war aber kein Gegensatz, dass man einfach Gedanken wie so Wolken einfach immer weiter fliegen. Und das kann ich gut beim, kriege ich gut beim Laufen hin. Dadurch habe ich wahrscheinlich durch diesen Zustand auch eine bestimmte Form, wie ich dann die Umgebung wahrnehme und vielleicht auch auf Dinge aufmerksam werde. Und dann ist vielleicht der Regen, der dann kommt, nicht so schlimm oder man erdet sich nochmal anders.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe heute eine Folge für dich, in der es um die Verbindung vom Menschen zur Natur und andersherum geht. Also um die Beziehung, die wir zu unserer Natur haben, die wir möglicherweise haben sollten, die wir vielleicht mal hatten und von der es sich lohnt, dass wir sie wieder intensivieren. Ich spreche über dieses Thema mit Christian Reichel, mit Dr. Christian Reichel. Christian beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur, und zwar aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Christian ist Ethnologe, Christian ist Geograf, Christian arbeitet aktuell für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, und zwar als Global Social Safeguard Coordinator. Was das ist, das wirst du natürlich in dieser Folge erfahren. Bei dem, was er heute tut und auch in der Vergangenheit, stand für ihn vor allem lokales Wissen im Fokus. Das heißt, das, was die Menschen vor Ort in einer Region über die Natur wissen. Das ist ja ein unglaublicher Schatz, der oft über Jahrzehnte, Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende angesammelt wurde und weitergegeben wurde. Wie lässt sich dieses Wissen nutzen, um die Natur vor Ort zu schützen? Aber was können auch wir davon lernen? Inwiefern sind auch wir da, wo wir leben, Hüter von lokalem Wissen? Und wie können wir durch Naturerfahrung, durch Abenteuer in der Natur, durch auch Herausforderungen, die wir in der Natur suchen, neues Wissen über die Natur und uns erlangen? Das klingt jetzt möglicherweise erstmal etwas abstrakt. Wir versuchen aber in der heutigen Folge, in unserem Gespräch, das auch in die Praxis zu bringen und das verständlich zu machen, was das wirklich für uns bedeuten kann. Christian ist selbst viel in der Natur unterwegs. Christian steigt gerne auf Berge. Christian paddelt über Flüsse. Christian entdeckt liebend gerne. Obwohl er dort angestellt ist, ist Christian in dieser Folge nicht als offizieller Vertreter oder Botschafter der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt zu Gast, sondern als Privatperson und bringt all das in dieses Gespräch ein, was ihm in seinem Leben begegnet ist. Ich will gar nicht den Versuch unternehmen, dieses Gespräch weiter zusammenzufassen. Das ist nämlich sehr schwer, weil so viel drinsteckt. Ich bin mir aber sehr sicher, dass einiges für dich drinsteckt. Vor allem vieles, was deinen Kopf nochmal ins Rattern bringen kann, was neue Gedanken initiieren kann, die dann im besten Fall natürlich zu Handlungen führen, die für dich und vielleicht auch für andere was verändern. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Gespräch. Bevor das beginnt, atmen wir noch einmal kurz tief durch. Den Frei-Raus-Podcast gibt es jetzt mittlerweile seit über 6 Jahren. Es sind hunderte Folgen entstanden in dieser Zeit mit jeder Menge Inspiration, mit ganz viel Impulsen für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Damit das so weitergeht, damit noch viele Menschen inspiriert werden mit den Geschichten, die ich hier in diesem Podcast erzähle, mit diesen Ideen, die ich teile, bin ich auf deine Unterstützung angewiesen. Und zwar, indem du diesen Podcast hörst, wenn er dir gefällt, anderen Menschen von ihm erzählst. Und was du auch machen kannst, du kannst diesen Podcast mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Entweder einmalig, zum Beispiel über PayPal, oder auch dauerhaft mit einem monatlichen Betrag über PayPal oder Steady. Alle Infos zu den Möglichkeiten, wie du diesen Podcast unterstützen kannst, bekommst du unter christophförster.com/freiraus. Christian, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen in Hamburg. Du bist aus Berlin, angereist aus Potsdam, richtig? Potsdam oder Berlin?
Aus Potsdam.
Aus Potsdam, ja. Das ist ja ein feiner Unterschied.
Genau.
Dann weiß ich aber trotzdem ungefähr, durch welche Landschaft du gefahren bist heute mit der Bahn. Wie geht das dir, wenn du so durch die Lande fährst, bist ja auch öfter mit dem Zug unterwegs durch Deutschland und durch Landschaften ja kommst? Wie nimmst du so Landschaften wahr? Du hast ja da eine ganz besondere Perspektive auch drauf.
Ja, also sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich Landschaften, die eine hohe Biodiversität haben, eine hohe Kleinräumigkeit, wo es Wälder, Felder, Diversität gibt, die nehme ich als sehr schön wahr. Ja. Da gibt es so ein paar Spots auch zwischen Berlin und Frankfurt, die ich sehr schön finde. Man ist natürlich, wenn man in sehr schönen Landschaften unterwegs war, und das war ich auch in vielen Biodiversitäts-Hotspots weltweit, dann wird man natürlich auch so ein bisschen spoiled, würde ich mal sagen. Also man geht dann durch ich war letztens im Taunus mit meinen Eltern und dachte so, ja, ist ja alles eine Monokultur und es ist gar nicht mehr dieser magische Wald, der es mal war, als ich Kind war und so. Aber ich glaube, die Kunst ist natürlich auch immer das Schöne, auch im Alltag zu sehen und in der Nähe zu sehen. Und da gibt es viel mehr Schönes, als man so glauben mag.
Ja, du bist ja auch jemand, der dann nicht nur nach dem Schönen guckt, sondern eben auch nach dem Interessanten. Ne? Also was macht dann so eine Landschaft aus? Wie ist sie geprägt? Wer hat sie geprägt? Mhm. Und was sind die Akteure da vor Ort?
Ja.
Maximal, ich finde das selbst immer, wenn ich irgendwo zu Gast bin und ein Interview gebe und jemand sagt, stell dich mal vor, das finde ich ganz schrecklich. Weil ich denke mal, das ist auch die Aufgabe desjenigen, ja, derjenigen, die dann moderiert, sich selbst vorzustellen, ist schwierig. Bei dir ist es aber so komplex, dass ich doch etwas auf deine Hilfe angewiesen bin. Ja. Was du genau machst oder wie die Bezeichnung genau ist dessen, was du tust.
Ich bin in meiner jetzigen Position, bin ich sogenannter Global Social Safeguard Coordinator für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Das ist eine internationale Naturschutzorganisation. Wir haben uns auf den Schutz von Wildnisregionen konzentriert. Aber die ZGF folgt auch dem Ansatz, dass man sagt, diese Wildnisregionen und diese Naturparks sind auch immer eingebettet in größere Landschaften, da wo Menschen einfach leben. Ja, und das sind natürlich auch, wo es um soziale, politische, ökonomische Dynamiken geht und so weiter. Und das ist so ein bisschen mein Job, dass ich jetzt darauf achte, dass wir in dieser Einbettung in die Landschaft, dass wir das Beste eigentlich für die Menschen rausholen, mit dem wir kooperieren, mit dem wir zusammenarbeiten, dass Naturschutz keine ungewollten Nebenfolgen produziert. Aber nicht nur das, sondern dass wir möglichst versuchen, auch Win-Win-Situationen zu erzeugen für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Das heißt also Kapazitätsaufbau, dass man schaut, wie kann man Allianzen knüpfen, wie kann man sehr viel mit indigenen und lokalen Gruppen zusammenarbeiten und so weiter. Vorher habe ich sehr lange als Wissenschaftler gearbeitet und als Berater auch im internationalen Naturschutz, dann eine Zeit lang in der Klimafolgenforschung war ich lange unterwegs. Ich war an drei verschiedenen Leibniz-Instituten tätig. Immer ein sehr starker Fokus auf Biodiversitätsverlust und Klimawandel. Und habe das Thema so sehr multiperspektivisch eigentlich erkundet. Also sowohl von politischer Seite. Ich habe am FFN gearbeitet, beim Forschungszentrum für Nachhaltigkeit an der Freien Universität Berlin. Ich habe am Leibniz-Institut für marine Truppenforschung gearbeitet, mit Meeresbiologen zusammen. Zuletzt dann, also vor meinem jetzigen Job beim Museum für Naturkunde Berlin, was auch total spannend war, weil das dann Sozial- und KulturwissenschaftlerInnen waren, mit denen ich gearbeitet habe. Und immer so dieses große Thema Mensch, Umwelt, Klimawandel, Biodiversitätsverlust. Was können wir tun? Was können wir machen? Ja, und jetzt in der jetzigen Position, Naturschutz ist großartig, weil man halt tatsächlich ins Tun kommt, ja, und macht Aufbruch.
Was ich besonders spannend finde an dir und an dem, was du machst, und das ist auch der Grund, warum wir zusammensitzen, ist, dass es dir sehr wichtig ist, auch zu schauen, wo ist der Mensch dabei, ja, und was bedeutet Naturschutz wirklich, wenn er gelebt ist? Und auch in unserer Beziehung, also Beziehung des Menschen mit der Natur. Und Naturschutz nicht als was so Abstraktes, Theoretisches zu sehen, wo man jetzt nur Informationen weitergibt oder Wissen erlangt, sondern ja, dass es wirklich dazu einer Wiederauffrischung oder überhaupt erstmal Herstellung einer Beziehung kommt zwischen dem Menschen und der Natur und wie wir das schaffen können, was das so, das finde ich total interessant, also weil ich das für mich immer wieder auch erfahre, dass diese Beziehung so wichtig ist und einem so viel geben kann, jetzt mal unabhängig von, also wenn ich da draußen in der Natur bin, da ist ja gar nicht mehr in dem Moment das Allerwichtigste, dass jetzt ich international irgendwie für den Klimawandel gerade was tue, sondern da ist ja dieser Moment für mich entscheidend und diese Verbindung, die da gerade ist und das, was ich erlebe. Und das ist ja schon auch was, womit du dich beschäftigst, ne? Deine Arbeit?
Oder ja.
Was also damit schon, reinspielt
zumindest? Ja, schon. Also weil es, also wir arbeiten ja sehr viel mit lokalen Bevölkerungsgruppen. Und natürlich ist es häufig so, dass wenn Menschen in ihrer Lebensweise und ihrer Art der Ressourcennutzung sehr direkt von ihrer Umwelt abhängig sind, dass dann auch sich gewisse Kulturen entwickeln, dass man gerade bei indigenen Gruppen natürlich gewisse Kosmologien zum Teil hat, dass man vielleicht auch Natur nicht so nach unserem westlichen Verständnis her, was ja auch durch eine bestimmte Historie entstanden ist, als Objekt sieht und diese Trennung zwischen Natur und Kultur nicht so existiert, sondern dass man Natur als relationalen Raum sieht. Das
Was heißt es genau? Ich werde jetzt wahrscheinlich im heutigen Gespräch immer mal wieder nachfragen, weil du mit so Wissenschaftsbegriffen kommst, die zu sehr manchmal sind schwer greifbar dann sind für diejenigen, also, die den Hintergrund nicht haben.
Okay, ich muss, das ist nämlich sehr, das stimmt schon, weil man wirft da sehr schnell mit so Konzepten auch um sich und muss die natürlich auch mal ein bisschen erden. Also es ist so, dass es außereuropäische Gesellschaften gibt, die aufgrund ihrer Historie und aufgrund ihrer Lebensweise tradierterweise schon über ein anderes Naturverständnis verfügen als, würde ich mal behaupten, die meisten Menschen, die aus der westlichen Welt kommen. Ja. Aber, und jetzt kommt die große Präambel, Naturwissen und Naturwahrnehmung ist ja nichts Statisches. Ja. Das heißt also auch bei den sogenannten indigenen Gruppen, was auch ein sehr verallgemeinernder, pauschalisierender Begriff ist, ja, den ist ein politischer Begriff. Auch bei bestimmten Bevölkerungsgruppen ist es so, dass natürlich dieses Wissen sich verändert und dass wir natürlich in einer globalisierten Welt leben, wo auch dieses tradierte Erfahrungswissen im ständigen Fluss ist, ja. Also auch im hintersten Amazonasbecken hast du dann auch Menschen, die halt ein Smartphone haben und dann auf einmal das natürlich auch die Naturwahrnehmung prägt. Und genauso ist es natürlich auch in der Welt, in der wir leben. Ja? Dass man jetzt nicht in Amazonas reisen muss und sagt, wir gucken jetzt nach der ursprünglichen Naturwahrnehmung, sondern man kann auch selber vielleicht mal genauer hingucken, versuchen, natursensibler wahrzunehmen und daraus dann vielleicht auch eine gewisse Haltung zu entwickeln und auch eine gewisse Praktiken zu haben. Also, dass man einfach sensibler Dinge tue. Ja? Relational, insofern, es gibt einfach Gesellschaften, die von ihrer Tradition her stärker das Bewusstsein haben, dass jede Pflanze, jedes Tier einen eigenen Lebensraum schafft, was wiederum die Grundlage für ein anderes Lebewesen ist. Ja, das heißt, dieses Netz des Lebens, ja, was in der Ökologie auch sehr stark aufgegriffen wird. Und diese Vorstellung steht häufig sehr fundamental diametral zu dem, was in der westlichen Welt sich halt mit der Zeit halt so entwickelt hat. Ja, dass man gesagt hat, wir haben in der Zeit, als die Naturwissenschaften halt groß wurden in Europa, da hat sich dieses Orientierungswissen zunehmend verändert und es gibt halt ein viel stärkeres Verfügungswissen. Das heißt, also auf der einen Seite haben wir natürlich Natur immer weiter zersplittert, wir haben Techniken entwickelt, wie wir Dinge verstehen können und so weiter. Gleichzeitig ist aber so dieser ganzheitliche Ansatz so ein bisschen verloren gegangen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man dem bewusst auch wieder was entgegensetzt. Ja? Und dass man, und da kommen wir zum Rausgehen und selber erleben und auf Emotionen vertrauen, dass man das vielleicht nutzt, um ja, wieder so einen emotionalen Naturzugang zu schulen. Ja?
Das ist ja insofern auch eine Herausforderung, als dass die meisten von uns heute ja gar nicht mehr in so einem engen, auch Abhängigkeitsverhältnis von der Natur leben, zumindest vordergründig, was jetzt einen Beruf zum Beispiel angeht. Ja. Mhm. Wir sind natürlich alle abhängig von der Natur und davon, dass der Natur gut geht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, eine indigenen Gruppe, da ist der Bezug natürlich viel mehr da, weil mit der Natur gearbeitet wird, weil von der Natur gelebt wird, ja, also direkt. Mhm. Ja. Und die Tomate nicht aus dem Supermarkt kommt und irgendwo von ganz weit weg, sondern eben direkt dort angebaut wird, wo ich sie dann auch ernte und ein paar Meter weiter verarbeite ich sie und dann kann sie dann essen. Kann uns das überhaupt gelingen, wenn wir das nicht mehr so haben? Also wenn wir Büromenschen sind, wenn wir nicht Landwirte sind oder Hirten, ja, wo diese direkte Abhängigkeit ja da ist. Mhm. Und wenn ja, wie? Also was braucht es dafür?
Also ich glaube, in erster Linie braucht es dafür eine Einstellung. Den Mut zu haben, einfach rauszugehen, Dinge auszuprobieren, sich selber Elementen auszusetzen, und wachsam hinzugucken. Ja, das braucht es eigentlich dafür. Und es braucht vermutlich auch in unserer ganzen schnellen Alltagswelt, in der wir alle eingebunden sind, Rituale. Und mit Rituale meine ich einfach, dass wir uns bewusste Zeitfenster frei halten, frei schaufeln, wo wir sagen, ja, Moment, ich gehe jetzt mal in den nächsten Wald spazieren und ich höre jetzt mal ganz genau hin, was gibt's da für Vögel, was gibt's da für Tiere und was löst es in mir aus? Also dieses bewusste Wahrnehmen der natürlichen Umwelt. Ich glaube, das kann man schon trainieren. Das Schöne ist, dass wenn man das bewusst macht, diese Gefühle, die entstehen, auch Emotionen triggern können. Und diese Emotionen wiederum, wenn sie mit Wissen verknüpft werden, eine sehr starke Bedeutung bekommen. Ja.
Auch über das, ich sage jetzt mal, den Fitness-Effekt hinaus, ja, oder das, ich muss ja einmal kurz durchpusten, weil es, glaube ich, dann tiefer sackt, oder? Und dann doch wieder mehr Bedeutung bekommt für einen selbst und etwas wird, was dann doch für das Leben einfach wichtig ist, für das eigene Wohlergehen. Mhm. Und ja, wahrscheinlich doch so etwas entsteht, wie so eine direktere Abhängigkeit oder Verbindung einfach.
Ja. Also interessanterweise, Fitness ist vielleicht der falsche Begriff. Ich würde trotzdem behaupten, dass wenn ich Sport mache in der Natur, also wenn ich Bergsteigen gehe oder ich gehe gerne auch an körperliche Grenzen, ja. Und das kombiniere ich dann mit dem Rausgehen und mit dem Naturwahrnehmen, dass das auch sehr, sehr, sehr produktiv sein kann, weil ich ja mich selber dann erlebe mit all meinen Sinnen und an Grenzen gehe. Und das kann was Unwahrscheinliches Bewusstsein erweiterndes sein. Also man kennt es ja vielleicht, wenn man viel laufen geht und du kommst dann irgendwann in so einen Flow rein. Und wenn du dann die Chance hast, in den Wald zu laufen und hast dann dieses Flow-Gefühl im Wald, dann nimmst du diesen Wald auf einmal ganz anders wahr. Oder ich kenne es vom Bergsteigen, ja, dass du, wenn du auf einmal mit Elementen konfrontiert bist und dann sensibel dich verhalten musst. Ich komme aus so einer Familie, meine Eltern haben mich immer als Kind auf irgendwelche Bergspitzen gezerrt und habe sehr viele Skitouren gemacht in meinem Leben. Und da habe ich das auch so mitbekommen irgendwie. Und das hat mich, glaube ich, schon sehr stark geprägt. Ja.
Kannst du dich da an Momente erinnern, an besonders prägende Momente?
Ich weiß noch, dass wir waren mal früher auf irgendwelchen Hütten unterwegs in der Schweiz. Und dann ist ja so die Prämisse, dass man möglichst wenig Gepäck mitnimmt, weil du das ja alles hochschleppen musst. Und dann, wenn du teilweise auch so Durchquerungen machst, mehrere Tage lang, dann immer diese Dinge mit dir rumträgst. Und meine Eltern haben mir gesagt, ja, du musst es auch selber tragen. Ja, als ich noch relativ jung war, ja, da war ich vielleicht 10 oder so und habe schon Skitouren gemacht. Und ich weiß auch, dass ich dann als kleiner Junge dann auch einen Kassettenrekorder unbedingt mitnehmen wollte. Hab da diesen Kassettenrekorder auf eine Hütte geschleppt. Also das war erstmal so ein Moment, wo ich halt in eine skurrile Situation gekommen bin. Aber dann dieses Erhebende, glaube ich, auch kam, dass meine Eltern mich dann irgendwann auch ziehen lassen haben. Und dann bin ich selber auch mal vorgegangen und bin auf so eine Scharte gekommen und so. Und das war schön als junger Mensch, ja, das auf einmal zu merken, dass man, dass einem vertraut wird, dass man jetzt keinen Mist baut und dass man sich selber dem auf einmal so aussetzt, ja. Später im Leben hatte ich ja diverse Momente, wo man so denkt, Wahnsinn, wie schön ist das denn hier? Also ich erinnere mich noch an der Durchquerung in der Mongolei, wo man immer nur diese Ferne und diesen Himmel sieht und denkt so, wow, ist das schön. Und dann war ich mit Freunden auf dem Berg und auf einmal haben wir runtergeguckt und haben aufs Gras unter uns geguckt und dann gemerkt, okay, da gibt's ja auch ganz viele Insekten und Gräser und Kräuter und was weiß ich. Also das war auch so ein Moment, wo man auf einmal diese Weite hat und dann unter einem dann so geerdet wird, was so unter den eigenen Füßen sind. Das war auch ein Moment, den ich bis jetzt noch weiß und den ich ganz genau beschreiben kann und auch dieses Gefühl noch weiß, wie sich das angefühlt hat. Ja, das überkommt einem manchmal einfach so.
Ja, ich glaube, das kennen wir alle, diese Momente in der Natur, wo du denkst, so, wow, wie heißt es im Englischen? Awe. Awe geschrieben. Mhm. Ja. Oh, dieses ehrfurchtige, demütige, wo du denkst, wow, jetzt bin ich hier einerseits ganz klein, aber trotzdem ja Teil davon. Ich will gerne mit dir nochmal drauf kommen, weil du ja auch schon gesagt hast, dass gerade bei diesen Naturschutzprojekten oder bei dem Blick auf die Natur es auch immer interessant ist zu schauen auf die Locals, auf die Menschen, die da vor Ort leben, weil das ja deren Heimat sozusagen ist und die auch schützenswert ist und da eine besondere Beziehung entsteht oder besteht. Hast du sowas auch? Also so ein lokales Territorium, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig?
Also ich war durch meine Forschung war ich an bestimmten Orten, zu denen ich jetzt sehr emotionale Bindungen habe. Und da ist zum Beispiel ein ganz wesentliches Hochgebirgstal, ist das sogenannte Safientál in der Schweiz. Da habe ich fast 1,5 Jahre verbracht für eine ethnografische Forschung über lokales Umweltwissen zum Biodiversitätserhalt und zur Klimawandeladaption. Ja, da war ich im Sommer wie im Winter, da war ich im Regen wie im Schnee, im größten Sonnenschein auf irgendwelchen Wiesen und Bergspitzen und keine Ahnung. Und ja, das hat, zu dem habe ich eine ganz besondere Bindung und habe natürlich auch zu den, also nicht nur zu der Landschaft, sondern auch viele Freundschaften geknüpft und
Und die Alpen ja auch eine Historie schon für dich, wie du gerade erzählt hast, dass du schon als Kind in den Alpen unterwegs warst. Das ist schon ein Lebensraum, der dich schon länger trägt.
Ja, genau. Und das ist, die Alpen sind unwahrscheinlich vielseitig und wunderschön. Und viele, die an die Alpen denken gerne an große Tourismus-Hotspots, aber es ist ja nur ein ganz kleiner Teil davon. Und manchmal denke ich auch, große Touristen-Hotspots sind auch manchmal ganz gut, weil sich nämlich das dann da zentriert. Und wenn man dann ins Nachbartal geht, ein paar Kilometer weiter, ist man auf einmal in einer ganz anderen Umwelt. Ja, über die Alpen kam ich eigentlich, das stimmt schon, wenn du es so sagst, ja, da kam ich.
Was hast du da gemacht in der Schweiz? Das ist eine wissenschaftliche Forschung gewesen, du warst 1,5 Jahre in der Schweiz. Mhm. Wie hat diese Forschung ausgesehen?
Ja, also ich war Teil von einem transdisziplinären wissenschaftlichen Projekt, wo die TU München, die LPU Berlin, die Schweizer Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, ich hoffe, ich habe es richtig auf die Kette bekommen, das ist ein ganz komplexer Begriff. Na, jedenfalls, Schweizer Institute haben auch mitgemacht und wir haben alle als Verbund das Thema Naturgefahren und Klimawandel erforscht. Und mein spezifisches Teilgebiet war, lokales Umweltwissen zu erfragen und sich zu überlegen, wie kann lokales Umweltwissen genutzt werden, um Management von Biodiversitäts-Hotspots oder im Umgang mit Naturgefahren resilienter zu werden. So, ich war da Teil von einem großen interdisziplinären Team und habe meine Doktorarbeit in dem Projekt geschrieben, war also wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand auf der anderen Seite. Und es war großartig, weil man also in diesem Tal unterwegs war oder auch in anderen Gebieten war ich auch natürlich, also es gab auch Vergleichsstudien und so weiter. Und habe unterschiedlichste Menschen interviewt zu ihrem tradierten Erfahrungswissen. Und das war insofern sehr spannend, weil es einfach einen unwahrscheinlich reichhaltigen Wissensschatz gibt über sozialökologische Prozesse. Also dass Bäuerinnen und Bauern zum Teil genau wissen, okay, wenn ich jetzt das Waldstück abhacke, dann kann die Lawine von der Seite kommen. Oder wenn der Wind über die Bergspitze kommt, der Bisee, dann ändert sich morgen das Wetter und so weiter. Und das Traurige ist so ein bisschen, dass dieses Wissen zunehmend verloren geht. Das ist teilweise auch Wissen, was viele ältere Menschen haben. Und meine Aufgabe war so ein bisschen das, ja, zu gucken, kann man das irgendwie erfassen? Kann man das in irgendeiner Form nutzbar auch machen vielleicht? Das ist halt eine sehr schwierige Aufgabe, weil natürlich Wissen sich ständig verändert. Was ich aber dann gemacht habe, ist, dass ich mit Kartierungstechniken gearbeitet habe. Das heißt also, ich habe Leute selber Karten zeichnen lassen. Also mal gefragt, ja, wo ist denn jetzt der Biodiversitäts-Hotspot? Wo ist denn die gefährliche Lawinenzone und so weiter? Und die haben das dann selber gezeichnet. Und auf der anderen Seite auch Filme erstellt und dann mit, also Karten erstellt, wo ich dann die Filme mit der Karte verbunden habe. Ja, mit unterschiedlichsten Methoden dieses Wissen festgehalten habe. Ich glaube, dass es eine Technik ist, die man wahrscheinlich weltweit gut anwenden könnte, ja, wenn man sich mit Naturschutz auch beschäftigt.
Die Frage könnte man ja jetzt stellen, wenn das Wissen verloren geht, dann braucht es das vielleicht heute gar nicht mehr, weil sonst wäre es ja noch gefragt.
Ja.
Wenn wir auf Globalisierung gucken, inwiefern brauchst du in der globalisierten Welt noch dieses lokale Wissen?
Also es hängt halt, es ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage, weil man will, also wenn man jetzt über das Wissen redet, das gibt es ja nicht. Wissen ist immer heterogen verteilt. Also wenn wir in der Gesellschaft zu tun haben, haben unterschiedlichste Menschen über verschiedenste Wissen einfach sehr unterschiedliche Dinge. Gleichzeitig verändert sich ja dieses Wissen, gerade was du ja gesagt hast, Globalisierung, Social Media und so weiter. Aber es ist schon so, dass es gewisse Praktiken gibt, die zum, also ein Beispiel jetzt, ja, ist, wie Kulturlandschaften geschaffen werden. Ja, tradierte Kulturlandschaften. Dass Kulturlandschaften häufig Ökosystemleistungen produzieren oder dass da vielfältige Dinge einfach geschaffen werden, die viel mehr nur sind als, da steht jetzt eine Korkeiche und ich mache jetzt den Kronkorken, sondern vielleicht ist diese Korkeiche auch ein Habitat und so weiter. Und wie man aber diese Korkeiche pflegt und wie sie beschnitten wird und welche Bewässerungssysteme ich brauche oder auch nicht, das basiert sehr häufig auf diesem Erfahrungswissen. Ja. Und wenn wir natürlich sagen, ja, Moment, wir brauchen es ja nicht, wir haben jetzt einen Roboter, der macht es vielleicht oder so, dann ist es halt ruckzuck weg. So. Und ich glaube, das ist ein enormer Verlust. Ich habe lange also 5 Jahre in Colorado gelebt und da gab es wenig Handwerk noch. Also es war schwierig, da einen Schreiner zu finden oder eine Schreinerin, die eine Tür herstellt, sondern man geht dann hauptsächlich im Baumarkt und kauft sich halt die fertige Tür. Aber mit dem Resultat, dass halt vielleicht das Produkt dann auch nicht mehr so schön ist. Und ich glaube, dass wir in dieser schnelllebigen Welt, dass wir schon darauf achten müssen, dass wir ganz bewusst Wissenselemente erhalten und auch gucken müssen, wie können wir vielleicht das, was uns auch, was für uns und den Planeten gut war, auch ein Stück weit bewahren. Ja.
Die Frage war von mir aus auch ein bisschen provokativ formuliert. Es kann ja durchaus sein, dass uns das einfach alles um die Ohren fliegt.
Ja.
Irgendwann. Ja. Ja. Ja, weil die Natur aus den Fugen gerät, weil diese lokalen Systeme, die zusammengesetzt ja alle irgendwie auch miteinander funktionieren und zu einem Großen werden, dann nicht mehr funktioniert.
So. Ja.
Und wir dachten, wir brauchen das alles nicht. Was ja nicht bedeutet, dass wir wieder so leben müssen wie vor Tausenden von Jahren, aber dass da schon ja auch ein Schatz liegt in diesem Wissen aus einer Zeit, in der die Welt eben noch anders funktioniert hat. Und wer weiß, ne, wie lange die Globalisierung auch noch trägt und wie die Entwicklungen sind, wie schnell man wieder zurückgeworfen ist, vielleicht auch auf kleinere Einheiten.
Ja, total. Und man darf es auch nicht so als Gegensatz sehen. Also ich erinnere mich noch, ich war mal auf den Sesse-Inseln am Lake Victoria, habe da auch über tradiertes Umweltwissen zu Aquaculture geforscht. Die Fischer, die da gelebt haben, die haben auf der einen Seite, haben die sich an Sternen orientiert und auf der anderen Seite aber mit ihrem Smartphone navigiert. Also haben auch Google Maps benutzt. So. Und das war aber kein Gegensatz. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn wir halt über dieses tradierte Umweltwissen reden, dass wir wissen, ja, das ist vielleicht ein Wissensschatz aus der Vergangenheit, aber der kann auch wirklich auch modern, total aktuell sein und man kann ihn auch kombinieren und also nicht das eine oder das andere, sondern eine Wertschätzung, das, was dem was war und das auch vielleicht auch nutzbar machen in der heutigen Welt.
Was hat dich besonders bewegt und beeindruckt und was ist nachhaltig bei dir hängen geblieben, wie indigene Gruppen sich mit der Natur verbinden oder was Natur für sie bedeutet, können ganz praktische Sachen sein. Ja, also aus dem Alltag, ja. Dinge, die für uns aber dann doch besonders erscheinen oder ungewohnt.
Das ist eine sehr komplexe, aber auch eine super spannende Frage. Und ich würde ihm erstmal vorweg schicken, dass der Begriff Indigen ein großer Umbrella-Begriff ist. Ja, also man fasst im Prinzip 6% der Weltbevölkerung unter diesem Begriff zusammen und er subsumiert erstmal ganz verschiedenste ethnische Gruppen, die natürlich in sich gesehen nochmal da wahnsinnig heterogen sind. Ja. Deswegen muss man als Ethnologe würde mal sagen, ja, das ist ein politischer Begriff, der total wichtig ist, wenn diese Menschen auf politischer Ebene zum Beispiel für ihre Rechte kämpfen, ja, ganz, ganz wichtig. Aber man muss natürlich auch genau hingucken. Also welche Gesellschaft handelt es sich und welche innerhalb dieser Gesellschaften gibt es natürlich auch unterschiedlichste Dynamiken und so weiter. Also das erstmal vorweg. Und die zweite Sache, die ich behaupten würde, ist, dass zum Beispiel die Bergbäuerinnen und Bergbauern in der Schweiz, in diesem Tal, mit denen ich zu tun hatte, ja, dass die auch über dieses zum Teil über Wissen verfügt haben. Also dass man nicht nur sagen darf, ja, die Indigenen im Amazonas, die verfügen über tradiertes Umweltwissen und das ist besonders schützenswert und hier gibt es nicht, sondern, nee, Moment, es gibt es ja vielleicht auch. Und vielleicht auch der Fischer in Brandenburg so ein Wissen, ja, was besonders wertvoll ist. Ja. Also da genau hinzugucken, diese Momente, die mich fasziniert haben, wo ich das erfahren durfte, die waren sehr, sehr vielfältig. Ja. Ein Moment, den ich jetzt hatte, war jetzt, ich war bei den Machigenga im Manu-Nationalpark, das ist ein großer Nationalpark, den wir mithelfen zu managen.
Wo liegt der?
Der liegt in Peru, wenn man über die Andenkette rüberfährt, also über diese großen Gebirgsspitzen und dann ins Amazonasbecken runterkommt. Und da liegt ein riesiger Nationalpark, der in einem Verbund so groß ist wie die Schweiz, also gigantisch groß. Da gibt es eine indigene Gruppe, die heißt Machigenga, die leben also innerhalb dieses Schutzgebietes. Und wir haben da so ein Schulprojekt besucht. Und ich habe dann war so ein kleines Videoprojekt mit ein paar Kids gemacht und die einfach gefragt, erzähl doch mal bitte was über Heilpflanzen. Und also einerseits, was da für Wissen rauskam, das war irre. Und dann aber auch die zweite Sache, die ich total faszinierend fand, dass ich, also ich stand irgendwie auf so einem Weg und habe irgendwie links und rechts halt nur Anführungsstrichen Dschungel gesehen. Ja. Die Kinder, mit denen ich unterwegs war, die haben sich halt in diesem Wald ganz anders bewegt. Die sind irgendwie so einfach mal auf Baum gegangen und sind parallel irgendwie einfach mal so querfeldein, haben sich halt irgendwie in den Busch gesetzt und so weiter. Also man hat einfach gemerkt, das war einfach ein ganz anderes Zuhause für die als für mich. Man muss immer sehr aufpassen, dass man es halt nicht so als edle Wilde irgendwie darstellt. Aber es ist schon so gewesen, dass man einfach gemerkt hat, ja, die Menschen leben einfach woanders und die haben dementsprechend auch einen anderen Bezug zu ihrer natürlichen Umwelt, genauso wie alle Menschen das eigentlich auch tun. Ich habe zum Beispiel einen Moment bei den Bajo, indigene Gruppe aus Indonesien, und da war ich im sogenannten Takabonerate-Archipel, habe da eine Forschung durchgeführt und war mit Bajo auf einem Boot unterwegs. Und das sind so kleine, ja, so 7 Meter große Boote, mit denen man auch zum Teil rausfährt, um fischen zu gehen. Leute leben aber zum Teil noch länger drauf auf diesen Booten. Na, jedenfalls hat da die Familie gekocht und dann ist halt eine Gabel irgendwie ins Wasser gefallen. Und dann ist halt sofort das kleine Kind, ich glaube, das war 5 oder so, das ist halt sofort hinterher getaucht, hat halt aus 3 Meter Tiefe diese Gabel wieder rausgefischt. Oder 4 Meter oder so. Ja. Also es war irre, es war halt sofort zack, du hast halt gemerkt, die Leute sind so angepasst an diese Meeresumwelt, dass es halt total normal war, ja, dass man sich da so bewegt, als ist es das Wohnzimmer von einem. Ja. Ich war jetzt zuletzt im Januar 2025 nochmal in Indonesien gewesen, habe einen Dokumentarfilm gedreht oder beziehungsweise so einen Videoclip für den NABU. Die haben ein ganz tolles internationales Küstenschutzprojekt, war da auch viel tauchen und hatte auch mit Menschen zu tun, die dann auf einmal ja, berichtet haben, dass sie zum Teil 40, 50 Meter tief tauchen können, ja, weil sie so angepasst sind an die Umwelt. Wurde auch da deutlich, wie wichtig dieses Erfahrungswissen ist, weil auf der Art der Praktiken, die Leute beherrschen, können sie Mangrovengürtel zum Beispiel schützen, die dann dazu führen, dass die Küstenareale erhalten bleiben. Und das wiederum ist total wichtig, wenn man sich die Entwicklung in der Region anguckt, ja, dass diese Inselgruppe liegt mitten im sogenannten Korallendreieck. Das ist so der Amazonas unter Wasser. Momentan aufgrund des Klimawandels bricht halt da sehr, sehr viel weg. Also Korallen sind so der erste große ökologische Kipppunkt, den wir erreichen. Im planetaren System findet eine unvorstellbare Korallenbleiche statt, um diese Ökosysteme halt so resilient wie möglich zu machen, dass sie halt gegenüber diesen Schocksystemen resilient bleiben, sind natürlich Schutzstrategien total wichtig. Und diese Schutzstrategien wiederum, wenn man da das lokale Wissen von den Menschen andocken kann und weiß, wie sie mit Ressourcennutzung betreiben, wo sie Holz holen, wo sie vielleicht fischen und nicht fischen und so weiter. Da spielt dieses Wissen halt wiederum eine große Rolle.
Was ich mich noch gefragt habe, ob tatsächlich dann lokale Bevölkerung immer nachhaltig im Sinne der Umwelt auch handeln, weil sie von ihr abhängig sind, oder wann auch da im Lokalen das kippt und zum Beispiel dann überfischt wird. Ja, oder weil, also wann dafür das Gefühl verloren geht, dass dieses System in Balance bleibt. Das kann ja lokal auch passieren, oder? Dass dann da auf einmal das Korallenriff nicht mehr aussieht, wie es aussieht, weil vor Ort irgendwie nicht mehr so gehandelt wurde, wie es vielleicht lange getan wurde, weil die Bedarfe andere sind, weil auf einmal mehr Fisch benötigt wird, weil anders vorgegangen wird. Kommt ja wahrscheinlich auch vor.
Ja, wir müssen auf jeden Fall, und man muss natürlich auch sehr aufpassen, dass man nicht exotisiert, dass man nicht romantisiert, ja, wenn man über lokale Gruppen redet, und dass natürlich Gesellschaften wahnsinnig heterogen sind und auch sogenannte indigene lokale Gesellschaften natürlich immer in überregionale Handelsnetzwerke eingebunden sind. Und natürlich, wenn jetzt eine Familie auf einmal merkt, ich will mein Kind zur Schule schicken, habe aber nicht genug Geld und ich kann jetzt im Anbau von Coca-Pflanzen irgendwie das Hundertfache verdienen als mit Gemüseanbau, wie auch immer, dass dann sehr schnell auf einmal Leute natürlich sich halt anpassen an neue ökonomische Möglichkeiten. Und das dann dazu führt, dass auch vermeintlich, wenn man jetzt diesen romantisierenden Stempel draufdrückt, indigene Gruppen zum Teil auch sehr destruktiv natürlich wirtschaften. Aber man kann das eine und nicht das andere in einen Topf werfen, sondern man muss immer sehr genau hingucken. Es ist auf jeden Fall so, dass es, egal ob jetzt den Begriff indigen haben oder nicht, ja, aber dass es schon weltweit noch viele Menschen gibt, die aufgrund ihres Erfahrungswissens nachhaltig mit ihrer Umwelt umgehen. Und dieses Wissen ist sehr wertvoll. Und das muss man, glaube ich.
Und wir uns die Frage stellen sollten, was können wir davon lernen?
Genau.
Und implementieren in unsere Art zu leben.
Genau, ja, genau. Also sowohl in Bezug auf die Reflexion unseres eigenen Naturzugangs und dann aber auch in Bezug auf konkrete Praktiken. Also wie baue ich ein Haus, ja? Also muss es vielleicht auch unbedingt dann der und der Dämmstoff sein oder die Isolation? Sicherlich, ja, da gibt es ganz tolle Techniken, aber vielleicht gibt es ja auch tradierte Techniken, die überliefert sind, von denen man vielleicht auch sehr viel lernen kann.
Glaubst du, es würde helfen, wenn wir uns wieder ein bisschen mehr auch auf das Lokale fokussieren, also auf die Region, in der wir leben? Auch wenn wir jetzt sagen, Abenteuer draußen erleben ist toll, ist schön, egal wo wir sind auf der Welt. Ja, das glaube ich auch, dass uns das ganz, ganz viel bringt, dass wir da ganz, ganz viel lernen können und gerade diese Beziehung zur Natur unglaublich davon profitiert, diese Verbindung. Aber dieses Lokale, wie wichtig glaubst du ist das, dass wir da ein bisschen mehr gucken, hey, da wo wir leben, da, also vor unserer Haustür, das ist ja für mich auch immer ein Thema in Bezug auf Abenteuer, ja, also Mikroabenteuer zu schauen, was kann ich hier machen, aber eben um auch nochmal vielleicht das Verantwortungsgefühl zu stärken für die Natur. Ist das hilfreich?
Ja, ich würde schon sagen, dass das nahe um einen herum, dass es viel exotischer und viel abenteuerlicher sein kann, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Ja? Und es kann viel, ich lebe ja in Potsdam, es kann, Brandenburg ist wunderschön. Riesige Gebiete, die unter Schutz gestellt wurden. Zum Glück gibt viele Landschaftsschutzgebiete. Da gibt es so viel zu entdecken und es ist so eine reichhaltige Kultur und so eine tolle Natur da. Ja? Und die Realisation, wie bin ich eingebettet, in welcher Lebenswelt befinde ich mich? Ja, das ist unwahrscheinlich wichtig, ja.
Du hast es ja gemacht so in der Schweiz, in den Alpen, dass du zu den Menschen gegangen bist, die dort vor allen Dingen mit der Natur ja auch leben und dieses Wissen haben, mit denen gesprochen hast. Können wir ja auch, wenn wir nicht Wissenschaftler sind und keinen Auftrag haben, können wir auch von profitieren, glaube ich, oder? Wenn wir einfach mal mit Menschen sprechen, die dieses alte Wissen noch haben, ne? ein paar Sachen mal zu erfahren über die Region, in der wir leben, die wir vielleicht noch gar nicht wussten, weil wir da einfach irgendwann mal hingezogen sind, ja, oder vielleicht auch da schon länger leben, aber uns das nie so tief dann interessiert hat.
Total. Man kann einfach machen, ja, und auch mal zuhören und vielleicht auch gewisse Techniken erlernen, wie man vielleicht dieses Wissen auch hebt.
So. Wie machst du das?
Fotos sind natürlich eine tolle Sache. Wenn man auch die Person bittet, kannst du mal ein Foto zeigen, wie es mir früher aussah, und dann kommt man darüber ins Gespräch, ja. Also das Foto ist dann so ein Aufhänger zum Beispiel, ja. Man kann es auch machen, indem man einfach einen kleinen Spaziergang macht. Oder mit der Person, die vielleicht viel über eine Region weiß, dass sie einen mitnimmt auf eine Exkursion und vielleicht mal draußen zeigt, was ist denn da? Dass man man nennt es dann in der Wissenschaft dann irgendwie strukturierte Begehung. Kann man aber auch genauso gut irgendwie als Spaziergang framen und sagen, ich gehe einfach mal raus und lass mir mal draußen zeigen, was denn hier so passiert. Ja? Ich würde da auch sagen, gerade ältere Menschen haben auch sehr viel Wissen noch zum Teil, weil sie einfach einen ganz anderen Erfahrungshorizont haben. Ja? Und viele Veränderungen mitbekommen haben und vielleicht auch gut reflektieren können. Und ja.
Und in der Regel ja auch ganz gerne erzählen.
Ja.
Da ist die Herausforderung, dass man Zeit mitbringt, Geduld hat. Auch, ne?
Ja.
Und nicht irgendwie versucht abzukürzen und sagen, mach mal schneller.
Ja, das ist bei Gesprächssituationen, bei Interviewsituationen natürlich extrem wichtig, egal mit wem man redet. Also das Wertschätzung ist so das Allerwichtigste, glaube ich. Dass wenn das Gegenüber sich gesehen fühlt und man weiß, man respektiert, man ist respektvoll, dann kann man ganz viele Türen öffnen. Ja. Und ich meine das jetzt nicht im manipulativen Sinne, sondern ich meine wirklich, es braucht einfach diese Grundeinstellung, ja? Sonst hört man nichts.
Ja, ihr macht das ja auch, wenn ihr jetzt, ich sag mal, ein Naturschutzgebiet irgendwo aufbauen wollt, verbessern wollt, anpassen wollt, dass ihr viel mit der lokalen Bevölkerung sprecht, die da lebt, ja, in diesem Gebiet. Müsst ihr ja, weil da muss man irgendwie zusammenkommen. Wie ist deiner Erfahrung nach so die Haltung der lokalen Bevölkerung zum Thema Naturschutz? Also ist es für die selbstverständlich oder sagen die, Moment mal, jetzt dürfen wir hier vielleicht Dinge nicht mehr, die wir immer so gemacht haben? Was sind da die Herausforderungen?
Ja, es ist also sehr unterschiedlich und sehr komplex. Und wir haben natürlich, also wir arbeiten sehr stark mit staatlichen Partnern zusammen. Das heißt also, wir fördern auch staatliche Institutionen, die dann Schutzgebiete managen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und natürlich hat Naturschutz auch immer auch was mit Einschränkungen zu tun und mit auf einmal mit der Auflage, ja, Moment, früher durftest du hier fischen, das darfst du jetzt nicht mehr, oder du konntest da in den Wald rein und Holz roden und das darfst du jetzt nur noch gar nicht mehr oder nur noch in eingeschränktem Maße etc. Und es geht natürlich darum, immer ganz wichtig auch zu gucken, was ist denn die Motivation von so Leuten, was ist denen denn wichtig, ja? Wie kann ich vielleicht da was kompensieren? Wie kann ich vielleicht dem entgegenwirken? Und nicht nur das, sondern vielleicht kann ich auch teilhaben lassen und Leute mitnehmen und auf einmal vielleicht auch gemeinsam sich zu überlegen, wie man das schützt.
Wenn Gebiete geschützt sind, dann gibt es ja immer wieder, gerade in Deutschland, auch Menschen, die dann sehr mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, wenn man da irgendwo mal vielleicht ein kleines... Also ich kenne es zum Beispiel von, ich erzähle irgendwo öffentlich, dass ich auf einen Baum geklettert bin. Wohlgemerkt, barfuß auf einen Baum geklettert. Dann kommen Menschen und sagen, es geht nicht, darfst du nicht machen, der arme Baum. Und da muss ich immer innerlich schmunzeln und mal kurz einmal durchatmen, weil ich glaube, dass es total, also nicht irgendwo in einem, also ich durfte dahin, ja, also jetzt nichts, was ich nicht betreten darf oder keine gefährdete Art oder so. Weil ich glaube, dass es total wichtig ist für eben diese Verbindung zur Natur, dass wir eben auch ja körperlich, physisch da eine Verbindung eingehen. Ja? Und wenn ich jetzt barfuß auf einen Baum kletter, den ich auch vorher noch frage, ob das in Ordnung ist, wenn ich auf ihn raufkletter, habe ich da kein großes Problem. Da sehe ich da nichts Gefährliches und nichts Falsches drin. So. Aber gibt es natürlich immer Menschen, die das anders sehen. wenn wir gewisse Sachen einfach nicht mehr dürfen oder nicht mehr hingehen dürfen oder keine Nacht draußen verbringen dürfen, ne? Mhm. Das ist ja auch so ein interessantes Thema. Also ich darf nicht draußen zelten, aber ich darf, ist zumindest nicht verboten, wenn ich irgendwo liege und da auch eine Nacht vergeht. Mhm. Aber es ist ja manchmal dann doch sehr eingeschränkt. Ich verstehe total, dass das notwendig ist, in gewissem Rahmen, weil alles sollte man da nicht dürfen. Aber ich glaube, es ist dann auch die Gefahr manchmal, dass wir diese Verbindung dann kappen oder einschränken zumindest.
Würde auch sagen, es kommt immer sehr darauf an, wie man sich verhält. Also mache ich zum Beispiel ein Feuer? Wie laut bin ich? Wie gehe ich mit der Umwelt um? Und wenn man das sehr behutsam macht, dann würde ich schon natürlich immer sagen, rausgehen ist immer wichtig. Aber gleichzeitig natürlich auch schauen, gibt es Schutzgebiete? Da muss man schon noch natürlich drauf achten. Wenn ich jetzt im Brutgebiet bin, klar, und dann schon, ja. Also viele machen sich das auch gar nicht bewusst, ja, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, durch einen verschneiten Wald Snowboard fahren gehe, dann mag das irgendwie schön sein, aber das Problem ist, dass halt da gewisse Rehe auch stehen und wenn die dann zum Beispiel losrennen, dann verbrauchen sie so viel Energie, dass sie zum Teil dann verenden, ja. Das wissen viele Leute gar nicht, ja. Also ich will nur sagen, das Rausgehen ist total wichtig, aber man muss, glaube ich, sehr behutsam sein und einfach auch gucken, Wie ist die Landschaft? Wo sind denn die besonders sensiblen Orte? Wo kann ich zelten? Gibt es vielleicht Biwakplätze, wo man es darf? Oder sollte ich vielleicht nicht im Schilfgürtel von der Müritz zelten oder so? Ja? Das hat auch vielleicht seinen Grund. Ja? Also das kann aber auch was sehr Schönes sein, weil wenn ich sensibel mit der Umwelt umgehe, dann ja, sehe ich mich auch als Teil des Ganzen. Ich glaube, dass viele Menschen, die rausgehen, die irgendwas draußen machen, die wandern gehen, bergsteigen, klettern, wie auch immer, die können ja auch Botschafter sein. Also wenn man dieses Positive mitnimmt und man sagt, ja, ich lass mich da inspirieren, ich habe vielleicht auch das große Glück, was zu erfahren, dann kann man das ja auch teilen und andere Menschen motivieren und kann sich vielleicht auch Wissen aneignen und auf einmal vielleicht auch sich überlegen, ja, wie muss ich konsumieren, dass das vielleicht ein Ticken nachhaltiger ist oder regionalere Produkte sind oder wie auch immer. Also das kann, was du gesagt hast mit dem draußen sein, das kann auch eine total positive Quelle sein für Naturschutz, würde ich schon behaupten. Ja.
Also ich kann es von mir ganz klar sagen, dass dadurch, dass ich mehr in der Natur war, auch gerade diese kleinen Schritte immer, ja, also diese Mikroabenteuer, dass dadurch meine Verbindung zur Natur einfach eine ganz andere Qualität bekommen hat und ich dadurch natürlich auch eine andere Haltung bekommen habe und auch irgendwie anders durchs Leben gehe. Mhm. Und dass es total wichtig ist, glaube ich, dass, wie du das ja auch gesagt hast, mit allen Sinnen da unterwegs zu sein und immer auch zu hören und zu gucken, was macht das so mit mir und eben nicht nur da irgendwas aufzuführen, wie auf so einer Bühne. Oder die Natur so als Kulisse dann zu sehen, ja, wo ich irgendwas Tolles mache und dann entsteht noch ein Foto und dann kriege ich da ganz viel Zuspruch für im Internet. Ja. Mhm. Sondern wirklich, ja, wirklich diese Verbindung da aufzubauen. Bevor wir jetzt hier heute zusammenkamen, haben wir uns ja schon mal ausgetauscht, auch gesagt, dass es gar nicht unbedingt viel erstmal Wissen braucht, um zu handeln, was wir oft glauben, sondern dass wir durch das Handeln dann auch Wissen erlangen oder die Lust drauf bekommen, uns Wissen anzueignen. Mhm. Das hatte ich neulich in einem anderen Zusammenhang ganz ähnlich. Da ging es um Entscheidungen treffen, dass wir manchmal ja denken, wir bräuchten erstmal ganz viel Wissen, um eine Entscheidung treffen zu können. Wir müssen erstmal Vor- und Nachteile abwägen und genau wissen, was passiert, wenn wir uns so entscheiden und so entscheiden. Aber manchmal müssen wir einfach machen, müssen wir eine Entscheidung treffen und sind dann nachher schlauer und können diese Entscheidung dann revidieren oder auf einer ganz anderen Grundlage nochmal neu entscheiden. Ist es im übertragenen Sinne auch das, was du damit meinst, wenn du sagst, zu viel Wissen ist gar nicht unbedingt immer hilfreich?
Ich glaube, dass das Hören auf die eigene Intuition ist sehr wichtig. Und in unserer Gesellschaft, in der wir immer kleinteiliger werden und es immer mehr Expertinnen und Experten für alles gibt und wir immer denken, wir müssen alles messen, wir müssen alles erfassen, da geht manchmal so ein bisschen das Bewusstsein verloren, dass man erkennt, Moment, was mir mein Bauchgefühl sagt, was mir meine Intuition sagt, hat basiert ja eigentlich auch auf Erfahrungswissen, ja, das vielleicht sogar noch emotional verankert ist. Und den Mut zu haben, sich darauf zu verlassen und zu sagen, ich treffe eine Entscheidung auf der Basis dieses Wissens, ist total wichtig und knüpft natürlich dann sehr schnell auch an diese Idee von Transformationsprozessen an. Wir leben ja schon in einer Zeit, wo wir von der Zwillingskrise eigentlich bedroht sind. Klimawandel, Biodiversitätsverlust, ja, diese Apokalypse, die über allem so ein bisschen schwebt. Natürlich ist immer die Frage, wie kann man dem was entgegensetzen? So. Und ich glaube, dass also einerseits wir natürlich Wissen brauchen, um handeln zu können, um wirklich auch zu gucken, wie können wir Energie und Ressourcen und Strategien entwickeln, um da möglichst zielstrebig dagegen was zu unternehmen. Auf der anderen Seite aber auch Handlungen erstmal Wissen produziert und Transformationsprozesse häufig auch dadurch entsteht, dass man eine Person erstmal anfängt, irgendwas zu machen. Wenn daraus eine geteilte Praktik entsteht, auf einmal viele Menschen das machen und dann, wenn noch mehr Menschen das machen, vielleicht dann auch so eine Art kleiner Kulturwandel sich entwickeln kann. Ich habe Freunde in Potsdam, die haben angefangen, eine sogenannte Baumscheibe zu begrünen. Ja, das ist so ein, also da stehen so alte Bäume, die haben immer so ein kleines Fleckchen Erde drumherum. Die haben halt angefangen, weil das alles so trister irgendwie aussah, das so ein bisschen Mulch drauf zu legen und das so ein bisschen zu begrünen und ein paar Pflänzchen drauf zu sehen. Und mit der Zeit wurde halt dieses Fleckchen Erde um diesen Baum herum immer, immer schöner und immer sprießender. Dann haben sich da auch viele Insekten angesiedelt. Und auf einmal, siehe da, haben dann die Nachbarn angefangen, ach Moment, das ist ja wunderschön. Und dann entwickelte sich so ein Effekt, dass auf einmal sehr viele in dieser Straße angefangen haben, diese sogenannten Baumscheiben zu begrünen. Und das war wie so eine ja, Guerilla-Gardening-Aktion, ja, die tatsächlich dann auch einen Impact haben kann. Ja.
Und daraus dann Wissen entsteht, ne? Aber Praxiswissen, das ist so der Unterschied, den du machst, oder jetzt, den ich so rausgehört habe. Einmal so dieses abstrakte, theoretische, wissenschaftliche Wissen, was wir uns irgendwo anlesen können, aber dann ja auch das, was sogar Grundlage unserer eigenen Intuition ist. Wissen, was ja in unserem Körper steckt, Erfahrungen, die wir mal gemacht haben, Wissen aus der Praxis. Ja, weil wenn wir da diese Baumscheiben begrünen, dann merken wir auf einmal, was funktioniert, was nicht funktioniert, was zu welcher Jahreszeit unter welchen Bedingungen funktioniert, was ja auch wieder Wissen ist.
Ja, ja, es ist und genau, und es wird auch mit Emotionen unterlegt, weil die Emotionen, die ich dann erfahre, ja, geben dem Wissen, was wir haben, einen ganz anderen Wert und sie verfestigen halt auch Informationen nochmal auf einer ganz anderen Dimension und schaffen dann halt auch Motivation.
Das heißt, wenn die Emotion nicht dabei gewesen wäre in der Vergangenheit, dann wäre eine Erfahrung möglicherweise gar nicht Teil unserer Intuition geworden. Das ist jetzt mal so eine Hypothese, aber.
Also ich bin kein Psychologe. Ich glaube, ich begebe mich auch ganz dünnes Eis, wenn ich jetzt hier, wenn ich dazu eine Aussage gebe. Ich würde es schon behaupten. Also ich würde sagen,
wir dürfen jetzt mal frei spinnen. Also ich würde dich dann, du bist ja hier nicht als Philosoph eingeladen, aber es ist nur was mir gerade so, was ja sein kann.
Also ich glaube schon, dass Emotionen, positiv wie auch negativ, extrem wichtig sind, um abstrakten Wissen auch eine Sinnhaftigkeit zu begeben. Ja, das ist schon so. Und gerade wenn wir auch über diese Mammutthemen, Biodiversitätsverlust und Klimawandel reden, ist es wichtig, glaube ich, dass wir sowohl auf der einen Seite die erkennen, wie dramatisch die Lage ist, was alles gerade wegbricht, ja, wie gefährlich das ist, in welchem Grenzbereich wir uns befinden. Aber auf der anderen Seite auch vielleicht auf positive Emotionen vertrauen und sagen, ja, Moment, wenn ich jetzt gemeinschaftlich Guerilla Gardening mache, das ist was Schönes und lass doch mal mehr machen davon. Und auf einmal können wir vielleicht nur einen kleinen Baustein, aber wir können gemeinschaftlich dazu beitragen, dass es einfach mehr Insekten gibt in dieser Straße.
Was ist so dein nächstes Projekt konkretes? Also woran arbeitest du gerade? Wo geht's demnächst hin? Welchen Raum guckst du dir an?
Also ich arbeite gerade darin, so eine Community aufzubauen oder beziehungsweise zu stärken. Ich habe ja eine koordinierende Funktion als Person, die weltweit sich genau mit diesen Mensch-Umwelt-Interaktionen und Kooperationen und Allianzen und Safeguards beschäftigt. Bin ja nicht alleine, sondern wir haben in jedem Land haben wir Personen, mit denen ich eng kooperiere. Wir arbeiten als Team eigentlich. Und das allergrößte Ziel ist jetzt, alle zusammenzubringen und technische Möglichkeiten zu nutzen, dass wir halt so eine Art Community bilden und voneinander lernen. Ja, und dass wir tatsächlich das Thema, an dem ich arbeite, wirklich schneller in die Fläche bringen. Da passiert bei uns auch ganz viel Tolles und das ist ganz großartig, was da alles schon gemacht wird. Und jetzt geht es halt so ein bisschen darum, das natürlich nochmal zusammenzuziehen und das, also diese koordinierende Funktion auszubauen. Das ist so mein, ja, das eine. Das andere ist, was jetzt unmittelbar auch bevorsteht, ich werde nach DRC fliegen oder wenn alles klappt mit Ebola, muss man gucken.
DRC ist Democratic Republic Congo. Congo,
genau. Bin immer so doch so sehr teilweise im Englischen verhaftet. Und da geht es dann konkret um eine Risikoanalyse, weil es natürlich auch eine Kriegsregion ist, beziehungsweise unser Projekt ist nicht unmittelbar in der Kriegsregion, aber es ist natürlich hat die ganze Logistik und so weiter damit was zu tun. Und dann müssen wir halt schauen, wie Beteiligungsprozesse aufgebaut sind und so weiter. Das ist so das nächste. Ein Baustein sozusagen von diesen unterschiedlichen Arbeitspaketen, die ich momentan habe. Ja. Ein Ort, wo gerade sehr viel passiert und wo man, glaube ich, genau hingucken muss, ist Papua. Da werden riesige Waldflächen abgeholzt. Ich war mal in Papua bei den Yali und bei den Dani, habe da eine Forschung durchgeführt und es war eine wunderschöne Region, wahnsinnig tolle Bergregenwälder. Ja, jetzt soll halt da Wahnsinn, also finden da großflächige Rodungen statt. Ich glaube, Flächen, die halb so groß sind wie Deutschland, sollen jetzt, ich glaube, 20 Millionen Hektar für Reisplantagen. Ja. Und diese Entwicklung vielleicht zu dokumentieren, das wäre, glaube ich, interessant. Also vielleicht auch so diese, oder wäre, glaube ich, wichtig.
Gehst du noch auf Berge?
Ja, na klar. Ich gehe wahnsinnig gerne Bergsteigen. Ich gehe wahnsinnig gerne klettern. Hab's zuletzt zu wenig gemacht. Will's aber wieder weitermachen. Ich gehe wahnsinnig gerne Kajak fahren. Also ich liebe auch Flüsse. Ich freue mich vor allem jetzt auf den Sommerurlaub. Und ich freue mich langfristig gesehen vielleicht nochmal, dass ich in die Hadangavida Nationalpark komme. Das würde mich auch total interessieren, weil ich da einen guten Freund habe, der lange da Ranger war. Und da würde ich gerne nochmal
durchwandern.
Genau, ja.
Ja. Damit wir das auch geografisch verorten.
Genau, stimmt.
Ja. Hast du da so Tools, wie du das für dich persönlich machst, dass du dich nochmal mehr verbindest mit der Natur?
Also ich habe es tatsächlich auch sehr viel über Sport, würde ich sagen. Und sehr viel auch übers Laufen. Für mich ist das Laufen auch eine Form wie eine Meditation eigentlich, weil ich sehr schnell auch, wenn man viel läuft, kommt man ja auch relativ schnell in diesen Flow.
Ich finde, das Laufen hat immer so eine, ist immer so zweischneidig. Weil einerseits ist es ja nicht so herausfordernd von der Bewegung her, dass du ganz viel denken kannst. Also du kannst ja über Gott und die Welt nachdenken und es erfordert gar nicht deine Aufmerksamkeit, die Bewegung an sich. Wenn du jetzt eine andere, also wenn du Bergsteigen gehst, musst du ja viel mehr bei dem sein, was du da machst, weil es sonst nicht funktioniert, weil es sonst gefährlich wird. Ne? Ja. Deswegen finde ich das immer ein bisschen, ja, es hat beides. Ja, interessant zu hören, dass es für dich eben eine Möglichkeit ist, da dann tatsächlich auch dich mit allen Sinnen zu verbinden oder eher so in so einen meditativen Zen-Zustand zu kommen, wo du dann andere Dinge bewegen kannst, die noch irgendwie so hinter im Hintergrund
rattern. Ja, beides gleichzeitig. Also das ist so die dieser Zen-Zustand, die man erreicht oder dieser Zustand, wo man vielleicht auch Gedanken ziehen lässt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich nicht verbeißt, sondern dass man in welcher Form man auch immer in dieses Stadium kommt, dass man einfach Gedanken wie so Wolken einfach immer weiter fliegen. Und das kriege ich gut beim Laufen hin. Dadurch habe ich wahrscheinlich durch diesen Zustand auch eine bestimmte Form, wie ich dann die Umgebung wahrnehme und vielleicht auch auf Dinge aufmerksam werde. Und dann ist vielleicht der Regen, der dann kommt, nicht so schlimm oder man erdet sich nochmal anders. Auch so Dinge, dass man einfach sich vielleicht auch mal in einem Waldstück einfach mal setzt und einfach mal zuhört. Was sind denn da für Vogelstimmen zum Beispiel? Oder was nehme ich denn überhaupt wahr? Das bewusste Erden in Räume.
Christian, ganz herzlichen Dank für deinen Beitrag.
Ja, ganz herzlichen Dank auch für die vielen schlauen Fragen. Wissenschaft ist großartig. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das gemacht habe. Aber ich bin auch wahnsinnig froh, jetzt im Naturschutz zu sein. Also das Wissen, was ich als Forscher mal erfahren durfte, die Techniken, die ich gelernt habe, auch anwenden zu können im praktischen Naturschutz. Das ist absolut großartig und das ist was sehr Schönes. Und ich kann alle Hörerinnen und Hörer auch nur ermutigen, tätig zu werden oder in irgendeiner Form zu überlegen, wie man nachhaltiger leben kann.
Danke dir für die Inspiration. Ganz herzlichen Dank an dich fürs Zuhören. Ich habe es im Intro gesagt, in diesem Gespräch ist eine Menge drin, das deinen Kopf nochmal ins Rattern bringen kann. Vielleicht weißt du jetzt, was ich meine. Lass das Rattern, lass das Sacken, zieh deine eigenen Schlussfolgerungen aus dem, was da in Bewegung kommt und nimm dieses Gespräch einfach als Anlass, um für dich Dinge nochmal weiter zu drehen. Und dann, ja, auch das habe ich im Intro schon gesagt, im besten Fall ins Handeln zu kommen und was zu verändern. Wenn du diesen Podcast schon etwas länger hörst, dann weißt du, dass es einen Newsletter gibt, der diesen Podcast begleitet, der immer am Wochenende versandt wird. Wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hörst, dann weißt du es jetzt. Abonnieren kannst du diesen Newsletter unter christoförster.com/frei raus. Da gibt es immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus der jeweiligen Podcast-Folge, aber auch darüber hinaus. Ich freue mich, wenn du nächsten Dienstag wieder reinhörst. Da gibt es die nächste Folge von Frei raus. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. You can lean on me, 'cause I'm here.